ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich bei uns Frank Doppheide. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Schön, dass ich hier sein darf.
Sie sind einer der bekanntesten Köpfe der Kreativszene, waren Sprecher der Geschäftsführung der Handelsblatt Media Group und sind seit einigen Jahren mit einer eigenen Unternehmensberatung selbstständig. Wenn Sie jetzt so die wichtigste Erkenntnis aus Ihrem Berufsleben in einer Essenz zusammenfassen sollten,
ja,
wie wird die lauten?
Die wichtigste Variable jeder Erfolgsformel ist der Mensch. Und der gerät aber zunehmend aus dem Blick.
Wie lange haben Sie dafür gebraucht, zu dieser Erkenntnis zu kommen?
Ich habe es immer gefühlt, bis ich es formulieren konnte, waren 30 Jahre vorbei.
Boah.
Und das was heißt, ist der Hintergrund? Vielleicht einmal, wir betrachten Menschen in der Kommunikation, in der Wirtschaft als Kunden, als Abonnenten, als Zielgruppe. Und damit trifft man immer nur einen kleinen Ausschnitt und dann auch noch den Unmenschlichsten. Und da geht es schon schief.
Das heißt, Sie waren immer aufs Optimieren wahrscheinlich angesetzt und haben aber das Eigentliche vergessen, lässt sich das so sagen?
Ja, wir sind auf den Klick, auf den Verkauf, auf die Zustimmung immer gegangen, den kleinen Moment, um irgendwas wie beim dressierten Affen auszulösen. Aber hat natürlich nicht den ganzen Kontext gesehen und hat all die Dinge, die im Menschen passieren, die vielleicht viel wichtiger sind, auch gar nicht mit bedacht.
Jetzt haben Sie gerade eben gesagt, Sie haben es immer irgendwie gefühlt,
ja,
aber verstanden dann erst nach mehr als 30 Jahren. Heißt das, wenn Sie sagen, ich habe es immer gefühlt, Gefühle werden ausgeblendet im Wirtschaftsleben?
Auf jeden Fall. Es gibt eine dramatische Untersuchung aus Amerika, die sagen, es gibt ungefähr 84 Emotionen, die der Mensch so hat. Davon kennen die Amerikaner und wahrscheinlich auch die Deutschen nur noch 3. Wut, Freude und Langeweile. Und dann geht's schon schief, weil man sich selber nicht mehr versteht. Und Emotionen wurden systematisch abtrainiert. In der Schule, im Studium und auf der Karriereleiter allemal. Und damit geht viel schief.
Wobei Wut, Freude, Langeweile, das sind ja starke Emotionen. Damit kann man doch gut arbeiten.
Ja, aber wenn man alles nur darunter organisiert, versteht man sich selbst nicht mehr. So, wenn alles langweilig ist, ich habe 3 Kinder, die wissen gar nicht, dass Langeweile auch erholsam sein kann. Oder dass das Entspannung ist, gar nicht Langeweile. Sind aber völlig unterschiedliche Welten.
Was hat Sie denn 30 Jahre und länger so machen lassen? Also es muss dann ja irgendwann eine krasse Wendung gegeben haben. Gab es die?
Ja, die Wendung kommt, glaube ich, durch die Erfahrung und durch die Befreiung, die man dann auch schafft, weil man sich seiner Sache selber sicherer wird und weil man dann sein eigenes Unternehmen hat und nicht mehr in Organisationsstrukturen gefangen ist. Und wenn Sie durchgetaktet sind und wenn Sie Zielvorgaben haben, die Sie erfüllen müssen, dann denken Sie in Zielvorgaben und nicht in Menschen.
Waren Sie denn dann im Umkehrschluss 30 Jahre ein unzufriedener Mensch?
Mal so, ehrlich gesagt. Ne? So, man hat das Gefühl gehabt, auf jeden Fall, dass man A, sein ganzes Potenzial nicht ausschöpft und B, dem Menschen auch nicht gerecht wird, das schon.
Jetzt heißt es ja so, die Frage nach dem Sinn, denn Sie haben sich jetzt mit Ihrer Unternehmensberatung auf den Sinn fokussiert,
ja,
und den Menschen. Da heißt es ja, die Frage nach dem Sinn, die taucht oft so in der Lebensmitte auf, so Midlife-Krise wird da häufig,
ja,
genannt. War das bei Ihnen so?
Nein. Aber dann wurde es klarer und dann gingen auf einmal neue Türen auf. Ich bin mit Glück da reingestolpert. Ich habe an der Sporthochschule Köln studiert, bin aber kreativer geworden. Und Kreativität ist eine große Liebe. Und da gibt es unterschiedliche Spielformen. Wo fängt das Problem an? Dass Kinder, Sinn bedeutet Sinnlichkeit. Wir brauchen Gespür dafür. Oh, das macht aber Spaß. Das ist aber interessant. Oh, das kann ich aber gut. Das bringen wir Kindern aber nicht bei. Wir bringen denen was auswendig Gelerntes bei. Und warum tritt die Midlife-Krise ein? Weil dann auf einmal die Hälfte meines Lebens vorbei ist und mir klar wird, das ist es nicht. Und dann habe ich ein Problem.
Ich muss jetzt gerade lachen, weil Sie bei auf die Frage mit der Midlife-Krise so ganz klar mit so, nein, auf jeden Fall nicht bei mir, so ablehnend geantwortet haben.
Ja.
Dennoch kennen Sie das wahrscheinlich, weil Sie sich ja jetzt mit vielen Menschen auseinandersetzen, die in so eine Krise geraten, oder?
Ja, unternehmerisch ist das, gucken Sie sich an, was mit Menschen passiert, dramatisch, weil wenn ich dann ganz oben bin, werden die gefeuert und dann haben sie keinen Job mehr und haben keine Ahnung, was ihnen selbst wichtig sind, wofür sie stehen, was sie noch machen könnten. Und die anderen wissen, sie haben noch 20 Jahre Arbeit vor sich, die sie aber nicht erfüllt. Das ist wirklich dramatisch. Und da geht eine Menge Potenzial verloren. Man könnte das als inneres Vermögen beschreiben. Wenn Menschen, Sinn ist ein komisches Wort, Aber wir Deutschen sagen auch inneres Anliegen oder eine Herzensangelegenheit. Frau Köster, manche Menschen sind beseelt von dem, was sie tun. Und wann immer wir solchen Menschen begegnen, merken wir, boah, die haben aber Kraft.
Das heißt dann so, da brennt jemand für eine Sache.
Ja, der macht sich gemeint, also der fühlt sich berührt von irgendwas, was größer ist als er selbst und denkt, das ist bedeutsam. Und dann sind die in ihrem Element, auch ein schönes Wort. Und dann werden neue Kräfte frei.
Ihr Credo als Unternehmensberater ist es, dass es um den Menschen geht, den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Werden dann Führungskräfte auf Workshops geschickt, in denen es dann um empathische Führung geht? Oder was ist Ihr Anliegen?
Also das wäre schon mal ein guter Ansatz und Anfang, würde ich sagen. Nein, es geht mehr, dass man anders auf die Welt blickt. Der Mensch ist ein kompliziertes, unkalkulierbares Wesen. Und das müssen wir einkalkulieren, wenn wir 5-Jahres-Pläne machen. Und der Mitarbeiter zur großen Überraschung aller ist auch ein Mensch. Und der Aufsichtsrat ist auch ein Mensch. Und der Shareholder ist auch ein Mensch. So wird das aber gar nicht gesehen. Und das Tiefmenschliche, nämlich von den Bedürfnissen, von den Erwartungen, auch von den Möglichkeiten, das findet in der Welt der Wirtschaft nicht statt und das ist ein Fehler.
Wobei es ja da immer wieder Versuche gibt, dann wird mal jemand zu einem Workshop geschickt, dann hält das vielleicht auch eine Weile und dann kommt jemand wieder in seinen alten Tritt und ins Muster zurück. So funktioniert es doch, oder?
So funktioniert es doch und deshalb muss der Chef oder die Chefin anfangen. Und das Tolle ist, Menschen sind Detailwesen, die sehen an kleinen Dingen, da ändert sich was. Die E-Mail wird anders geschrieben, sein Büro sieht anders aus, die Meetings sind anders. Da gibt es gar keine Agenda, sondern Workshop wird ein Happening. Und durch viele kleine Dinge merkt der Mensch, da verändert sich was und dann wird sofort neue Energie frei und damit kann man arbeiten.
Wobei das ja alles keine neuen Erkenntnisse sind, unterstelle ich jetzt mal, mit dem Sie kommen. Aber wo haben Sie für sich entschieden, so ich mache es jetzt anders und ich lebe es jetzt anders?
Also, als ich das erste Mal dann Chairman von Grey wurde, wurde ich eingeladen zu einem Global Meeting und habe gesehen, ich bin der einzig Kreative. Und habe mich umgeguckt, jetzt war ich ja noch in der Kreativbranche.
Das war so die Werbebranche.
Das war die Werbebranche, das ist auch schon 20 Jahre her. Und wenn man sich umguckt in der Welt der Wirtschaft, wer sitzt denn da auf dem Chefsessel? Das sind BWLer, das sind Juristen oder Ingenieure. Die haben nur eine linke Gehirnhälfte. Und auf alles, was sie gucken und jede Lösung muss immer rational hergeleitet sein. Und so ist die Welt ja gar nicht. Und da hat man das Gefühl, dass wir haben die meisten Menschen, die wir kennen, Frau Köster, auch eine rechte Gehirnhälfte, sollen wir die nicht mal wieder zur Durchblutung bringen? Und was braucht man dafür? Kreativität und wie wird die geweckt? Und deshalb bin ich da auf dem Feldzug.
Und diesen Feldzug, den haben Sie jetzt mit einer eigenen Unternehmensberatung angetreten. Was machen Sie denn bei sich anders? Man muss ja bei sich selber anfangen.
Also, es fängt mit den Räumen an. Sinn braucht Sinnlichkeit, das muss auch kreativ aussehen. Jetzt kann ich das groß beschreiben, aber das ist gestalterisch gut gemacht. Wir haben gar keine Hierarchien, sondern jeder ist verantwortlich für sein Thema und da führt er auch. Und Frank muss sich unterordnen, muss mitarbeiten und bloß weil du der Chef bist, machst du nicht nur Chefaufgaben hier. Alle sitzen an einem Tisch, kriegen das mit, wir kommen zusammen und wieder auseinander, dann arbeitet jeder alleine. Wir gehen anders miteinander um, wie wir reden, wie wir kommunizieren, wie wir loben, wann wir kritisieren und so. Und das macht eine menschlichere Form der Zusammenarbeit und mehr Kraft möglich.
Klingt jetzt so nach der typischen Startup-Kultur, die das ja auch versuchen zu leben. Und da geht das dann so eine Weile gut, bis dann jemand wirklich eine Entscheidung treffen muss. Und dann braucht es dann doch wieder den Chef. Also
ja,
wenn man sagt, Hierarchien schaffen wir ab, bringt nichts.
Ja, andersrum. Also die Designerin ist viel besser im Design als ich. Ich kann nicht die letzte Entscheidung machen. Wenn sie findet, links ist besser als rechts, dann muss sie, weil sie Designerin ist, links treffen. Ja, im Gegensatz zu Startup bezahlen wir unsere Leute gut und geben ihr auch nicht nur Pizza zu essen. Und die müssen auch nicht nächste lange arbeiten. Also nur
Weiß
Vorteile.
Ich nicht, ob das überall in der Startup-Kultur so ist. Wir wollen jetzt niemanden bashen.
Aber am Ende, wenn es schwierige Entscheidungen gibt, die viel Geld kosten, mache ich das.
Kommt gerade Post für unseren Gast Frank Dopheider aus Reutlingen von Dania. Sie schreibt, lieber Herr Dopheider, hab vor 2 Tagen Ihre Laudatio auf die Mütter auf LinkedIn gelesen. Musste schmunzeln, denn es war schon viel Wahres dran. Danke dafür. Leider haben wir als studierte Mütter oft das Problem, eine Wertschätzung in einer Teilzeitposition zu erfahren. Noch größer wird das Problem, wenn man einen neuen Job als Teilzeitmama sucht. Dann kommen solche Kommentare wie, hätte es ja nicht studieren müssen, wenn Sie nur Teilzeit arbeiten möchten. Es ist für mich fast unmöglich, einen Job als Ingenieurin zu finden und das in Zeiten des angeblichen Fachkräftemangels. Wie sehen Sie die Problematik, beziehungsweise wie beraten Sie Unternehmen in dieser Hinsicht? Haben Sie Antworten?
Ja, ich habe Antworten. Also würden alle Teilzeitmütter arbeiten, hätten wir keine unbesetzten Stellen in Deutschland. Punkt. Es ist Aufgabe dieses Landes, die Frauen, egal wie, in den Job zu bringen, was immer es erfordert. Wer als Chef ausgebildeter Ingenieur, so mit klassischem Rollenbild, das nicht möglich macht, gefährdet sein Unternehmen. Und das eine ist die reine Arbeitskraft der Frau und das andere ist aber auch die Unterschiedlichkeit der Frau. In der Art der Kommunikation, zu denken, im Miteinander. Die sind mal das Schweizer Messer sozusagen unter den Managern. Die haben für alles immer eine Lösung. Die können Multitasking und darauf zu verzichten, weil es kompliziert zu organisieren ist, ist Irrsinn.
Nur Dania scheint ja einiges versucht zu haben und sie kommt aber nicht weiter. Also ja. Dieses Denken, was Sie jetzt gerade ansprechen, das herrscht ja nicht in den Chefetagen vor.
Nee, das herrscht nicht vor und die Systeme sind dagegen, Frau Kösser. Das ist fast noch schwieriger. Wissen Sie, so, man muss dann alle Mitarbeiter gleich behandeln. Ne? Wie rechnet man das ab, wenn man dem einen das möglich macht, muss man es allen möglich machen und so weiter. Ist aber grausamerweise nur eine Frage der Zeit. Dann wird der Druck so groß, dass sie sich bewegen müssen. Und die sich zuerst bewegen, mit allem Schmerzen, den das hat, das ist schon kompliziert. Wir sind nur 20 Männchen, davon haben auch ein paar Kinder. Es ist immer kompliziert. Immer ist einer krank, immer muss einer von zu Hause arbeiten, immer muss so einen Kunden übernehmen. Trotzdem rechnet es sich, weil die interne Bindung auch größer wird.
Wie machen Sie es denn? Sie gehen ja in die Unternehmen und versuchen jetzt dieses klassische Denken, was vorherrscht, zu verändern. Das ist ja ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen.
Ja. Es hilft, wenn man Schmerzen hat, weil das Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, die Mitarbeiter nicht mehr freiwillig sich bei dir bewerben, so, oder ein neuer Mann an den Start kommt oder eine neue Frau, dann hat man einen Eintrittspunkt. Dann ist wichtig, die Menschen müssen überhaupt sich erstmal mit der Sache wieder verbünden, müssen wissen, warum ist das wichtig, was wir hier tun? Und zwar nicht nur für mich, sondern auch für die Gesellschaft oder die Welt. Und wenn sie sich gemein mit der Sache machen, dann kriegt man eine Menge Kraft an den Start, nämlich den Ideenreichtum, das Fingerspitzengefühl, das Durchhaltevermögen. Und dann werden alle Zahlen besser, dann werden die Top-Manager und Managerinnen entspannter und sagen, es funktioniert. Aber nur über den Menschen und nicht über Outsourcing.
Jetzt haben Sie die Schmerzen als erstes angesprochen. Wenn wir mal drauf gucken, es heißt, unsere Wirtschaft ist so schlecht wie seit 20 Jahren nicht. Ich unterstelle mal, die Schmerzen haben wir schon. Ah, trotzdem ändert sich nichts.
Ja, sehr guter Punkt, weil dann braucht man das begehrenswerte Bild. Da gibt es so ein Naturgesetz für, das heißt der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, der bedeutet, komplexe Systeme wie ein Unternehmen oder unser Gehirn gehen nur in die Energieschuld, wenn sie ein begehrenswertes Bild haben und zu sagen, dafür lohnt es sich.
Ich brauche einen Anreiz, klassisch.
Ich brauche einen Anreiz, den ich sehen und fühlen kann. Sonst haben die immer eine eingebaute Energiespartaste, um zu sagen, weiß ich, mache ich aber nicht.
Dania könnte doch jetzt der Anreiz sein, das ist eine top ausgebildete Ingenieurin, unterstelle ich jetzt mal. Sie wäre bereit zu arbeiten, sie hat schon so viel versucht. Ja. Also sie würde sich einbringen. Trotzdem scheitert sie. Also wie geht's weiter?
Also man braucht leider grausamerweise so ein paar Erfolgscases, um zu sagen, guck mal, da hat's aber geklappt. Für all die, die nicht so mutig sind und einen Beweis brauchen, dass es woanders funktioniert. Oder sie macht's auf eigene Rechnung sozusagen. Oder sie schließt sich mit anderen zusammen. Oder sie ruft mich an.
Ja, das war jetzt der Werbeblock, aber wenn sie das Geld jetzt gar nicht hat, um sie anzurufen, wir wollen das jetzt in der Sendung hier aus Ihnen rausprockeln. Also wenn sie sagt, sich mit anderen zusammenschließen, wie kann das gehen? Andere, die auch auf Jobsuche sind, das wäre ja womöglich eine Konkurrenz, das bringt ihr
ja
nichts.
Naja, man kann sich den Job auch zu dritt teilen, um zu sagen, wir drei haben eine Vollzeitstelle. Du musst dich gar nicht drum kümmern, wir regeln das schon, wie wir miteinander umgehen, aber jeder macht den Job, ne? Und du kriegst natürlich drei zu Preis für zwei sozusagen.
Funktioniert das? Haben Sie da Beispiele?
Also ich habe Beispiele, dass Unternehmen es versuchen und in die Praxis bringen. Wie genau das jetzt funktioniert am Ende, weiß ich nicht. Es ist schon anstrengend, das weiß ich schon.
Ja, haben Sie ein Ritual, das Sie durch das Arbeitsleben begleitet hat? Gibt es da irgendwas bei Ihnen?
Ja, also Inspiration kommt nicht aus dem Nichts, die muss man sich schon suchen. Insofern gibt es bei uns jeden Morgen eine halbe Stunde. Lass mal gucken, was wir gesehen haben, was uns irgendwie interessiert. Wir haben Gedichte auswendig gelernt, wir haben Schwäne gefaltet, wir haben Atemübungen gemacht, all das. Und überraschenderweise, Frau Köster, hat es immer einen Impact auf die Arbeit, doch. Weil man kann immer irgendwie alles gebrauchen.
Gedichte, was fällt Ihnen da gerade ein? Was haben Sie da zuletzt zitiert?
Nee, wir haben Gedichte geschrieben, noch viel schlimmer. Ah. Über das Gegenüber.
So. Was kommt da raus?
Unterhaltsames, Unerklärliches und doch Gutes. Wo man denkt, guck mal, man muss sich irgendwie nur rausbewegen aus der eigenen Komfortzone. Dann entsteht was Neues und das ist schön.
Komfortzone ist ja ein wichtiger Begriff, die Komfortzone mal zu verlassen. Das ist für die allermeisten ganz besonders schwierig. Dennoch, warum lohnt es sich Ihrer Meinung nach?
Also ich habe an der Sporthochschule Köln studiert und da ist die Komfortzone ein gefährliches Wort, weil es heißt, dann degenerierst du. Also wenn du nicht in den roten Bereich gehst, legst du keine Kraft zu, keine Ausdauer. Ist aber so ein schönes Wort, Komfortzone, fühlt sich ja gut an. Ja. Und insofern muss man sich aus diesem eigenen Sicherheitsbereich raustrauen, damit man was Neues lernt. Damit man auch als Mensch, als Persönlichkeit mit seinen Fähigkeiten, aber mit seinem Charakter und seinem Wissen wächst.
Ist aber immer, wir haben jetzt gerade eben, als wir das Beispiel Dania hatten, die auf der Suche ist und als Ingenieurin einen Job sucht, ist immer mit Schmerzen verbunden, ne?
Ja, zumindest mit der Gefahr von Schmerzen. So, und deshalb ist ganz gut, muss man gar nicht alleine machen. Ne? So Eltern nehmen Kinder an die Hand und sagen, pass auf, jetzt mal ab ins Schwimmbecken. Ne? So. Und wenn das mit positiven Emotionen verknüpft ist, und das kann man ja auch konstruieren sozusagen, dann geht es natürlich viel leichter.
Und diese positiven Emotionen wären dann das Ziel, was ich erreichen kann?
Ja, oder der Moment oder mit wem ich das zusammen mache. Wissen Sie, also die Menschen sind unterschiedlich ansprechbar, auch auf unterschiedlichen Kanälen sozusagen. Ne? Der eine hört besser, der andere fühlt besser, der andere sieht besser und den muss man abholen und dann mitnehmen und dann geht schon eine Menge.
In Gott ist ein Kreativer, haben Sie einen spannenden Satz geschrieben, nämlich Mut ist nicht das Wichtigste, sondern Tapferkeit. Warum ist die Tapferkeit so wichtig?
Weil es länger dauert und mehr Schmerzen macht. Also Mut heißt, ich gehe einmal auf den 10-Meter-Turm und mache eine Arschbombe. Das ist Mut. Tapferkeit heißt, ich weiß, das tut weh und ich mache es nochmal und nochmal und nochmal, weil ich es durchhalten muss, damit sich am Ende was verändert. Und Mut ist kurzfristig, Tapferkeit ist langfristig und das Leben dauert nun mal lange, wie ich Ihnen sagen kann, Frau Kassensen-Jünger.
Ja, ist ja
und
schön.
Da muss man tapfer sein, manchmal.
Wo haben Sie es denn ganz besonders erlebt, wo es in Ihrer Biografie, wo Sie gemerkt haben, ja, der Mut alleine reicht nicht, ich muss jetzt wirklich tapfer sein?
Also Kreative, da ist das Tolle, du hast manchmal in einer Sekunde eine Idee. Aber du hast sie nur, die ist noch nicht in der Welt, die muss noch gestaltet werden. Und auf dem Weg dahin kann so viel schief gehen. Kunden können was falsch machen, Mitarbeiter können was falsch machen, du kannst was falsch machen, das Timing, das Wetter, alles kann schlecht sein. Und das durchzuhalten, um zu sagen, da ist was gefährdet, was du liebst. Und du machst aber weiter, 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 bis es am Ende gut wird. Das braucht fast jeden Tag Tapferkeit, mal mehr, mal weniger. Aber das Ergebnis und das Gefühl, was du in dir hast, am Ende kriege ich es schon irgendwie hin, macht einen natürlich auch stark.
Und wie lässt sich dabei, denn das ist ja Ihr Fokus inzwischen, die Menschlichkeit bewahren, die in so vielen Fällen verloren geht im Berufsleben?
Also die meisten Menschen, die ich kenne, Frau Köster, die haben eine rechte Gehirnhälfte, die sind Menschen, die sind empathisch, die sind emotional, die sind unerklärlich und damit sind sie auch ansprechbar für das Menschliche. Und man merkt, man kann Momente von einer Sekunde auf die andere drehen, weil man einen Witz macht, weil man eine Hand auflegt, so, weil man andere stärkt oder was auch immer, oder andere erschreckt oder so. Und diese unmittelbaren Reaktionen zeigt, welche Kräfte man schnell wecken kann in Menschen. Und wenn Menschen sich zusammenschließen, können die sogar Naturgesetze aushebeln. Die können über sich hinauswachsen und damit Unternehmen auch. Und deshalb ist die Menschlichkeit das einzige Mittel, was uns langfristig noch retten kann.
Jetzt halten Sie nur fest, je mehr im Raum sind, desto größer das Schweigen, weil die Menschen sich gar nicht trauen, dieses anzusprechen, was Sie gerade thematisieren. Ja.
Also es braucht die spielerische Leichtigkeit, verpöntes Wort, wir Deutschen sind sehr ernsthaft, wenn wir was machen, wenn du nicht ernsthaft machst, bist du auch nicht seriös, aber das ist natürlich totaler Blödsinn. Die schönsten Momente, die kreativ fruchtbarsten Momente ist, wenn wir nicht nachdenken, wenn wir spielerisch machen, wenn wir albern sind, wenn wir Gedankensprünge zulassen und diese Atmosphäre muss man in Meetings, in der Familie, im Freundeskreis schaffen, dann kommt alles zur Sprache und man kann damit ganz gut umgehen.
Wie schaffen Sie die?
Rituale. Vokabeln, Vorbilder, Zeremonien, so, ne, um zu sagen, hoppala, dadurch, dass Workshops keine Workshops sind, wo man nicht arbeiten muss, sondern Happenings. Manchmal verkleiden wir uns wie Raumfahrer. Alle kriegen Anzug an, ne? So einer ist Bock, einer ist Captain, du übernimmst unterschiedliche Rolle. Wir erfinden Worte, um das Unangenehme zu sagen. Es gibt Mitarbeiter, die bringen mich zum Wahnsinn, Frau Köster. Der einzige Moment, ihr zu signalisieren, hör auf, heißt der Satz, das Ei ist hart von Rolorio. Dass ich so unterhaltsam hahaha, dann weiß man, pass auf, übertreib's jetzt nicht.
Aber der neuen Regierung würden Sie jetzt wahrscheinlich nicht raten, Friedrich Merz sollte ein Gedicht über Lars Klingbeil schreiben, oder?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass man in der Familie am wenigsten, aber in Unternehmen und in der Politik unterschätzt, wie groß die Kraft der Persönlichkeit ist, um Dinge freizusetzen, um Kommunikation möglich zu machen, um Einigung zu schaffen. Wir gehen immer nur auf den Funktionsträger. Was hat er gelernt und welche Aufgabe hat er? Und das ist aber nicht das, was Kräfte freisetzt.
Sie kritisieren Entwicklungen in der Wirtschaftswelt, die schon lange zurückliegen, wie zum Beispiel den Taylorismus. Das müssen Sie erstmal erklären. Was hat es damit auf sich? Was ist das?
Frederick Winslow Taylor. Also war der Mann mit der Stoppuhr, der plötzlich bei Henry Ford am Fließband stand. Und hat gesagt, 11 Menschen, die einen Tag brauchen, um ein Auto zusammenzubauen. Das ist total ineffizient. Meine Stoppuhr und ich haben eine neue Idee, die heißt Analyse und Effizienz. Wir optimieren den Prozess im Detail. Also Frau Köster baut kein Auto mehr, die macht den Rest ihres Lebens das rechte Vorderrad. dreimal 360 Grad.
Und stumpft schön ab dabei.
Das führte dazu, die konnten 4 Autos bauen, aber haben den Blick für das große Ganze verloren. Die Silo-Denke fing an, es wurde immer effizienter. Aber keiner ist mehr auf die Idee gekommen, was Neues zu erfinden. Jetzt sind wir hier in Stuttgart. Daimler baut immer noch Autos, das haben die erfunden. Die sind auch schöner und schneller, aber sind immer noch Autos. Und das sehen wir in allen Industrien, diese Effizienzdenke, diese Analyse, das Optimieren im Detail. Taylorismus dominiert alles und ist Teil des Problems.
Jetzt könnten wir auf der anderen Seite argumentieren, hat doch immer toll funktioniert, weil es ging ja um Effizienz und Effektivität.
Ja, genau. Am Ende der Effizienzkette ist die Lehre. Man schneidet was raus mit weniger Leuten, mehr machen, mehr Sendung. So gesagt. Ja. Aber was kommt dann nach der Lehre? Wer erfindet was Neues? Kreativität ist, etwas Neues von Wert in die Welt zu bringen. Und das ist in der Schule, im Studium, in den Unternehmen total unterrepräsentiert und wird jetzt zum Problem.
Jetzt haben wir ja eine Krisensituation, ja, wenn wir auf die Wirtschaft gucken. Ist da gleichermaßen für Sie als kreativer Kopf eine Chance drin?
Ja, weil Sie wissen, so geht's nicht mehr weiter. Noch billiger Büromittel einkaufen bringt uns der Zukunft nicht näher. Jetzt müssen wir uns wirklich was Neues einfallen lassen. Wir brauchen neue Ideen. Und das Problem ist aber, wir haben gar nicht mehr gelernt, wie hat man die denn? Wo kommen die denn her? Was muss man machen, damit man eine hat?
Wobei Deutschland war ja mal so das Land der Denker und Tüftler und so weiter. Das Image haben wir noch.
Total. Also der Land der Erfinder und Gründer, ne? Viele Weltmarktführer auch hier in der Gegend, die kommen mal daher. Aber wir sind das Land der Optimierer geworden. Also wir haben irgendwas gehabt und haben es immer besser gemacht und immer schneller und verbrauchsärmer und sind keine Risiken mehr eingegangen.
Brauchen wir neue Produkte? Was fehlt uns? Das Denken haben Sie schon angesprochen. Ja. Aber wo geht's hin? Entwickeln Sie mal eine Vision.
Also wir müssen, das ist die schwierigste Aufgabe Nummer 1, das Alte loslassen. Auch wenn wir damit noch ein bisschen Geld verlieren, auch wenn wir uns selber kannibalisieren, heißt das immer, um zu sagen, die Zukunft der Welt und der Erlöse liegt woanders. Da müssen wir jetzt mal hin. Dann braucht man den Gedankensprung. Das ist aber schwierig, weil es ist ein Sprung, der lässt sich nicht logisch, rational herleiten. Dann hat man noch keinen Case, um zu sagen, und das ist erfolgreich, sondern vielleicht eben auch nicht. Das ist viel risikobehafteter. Insofern braucht man die Kraft, das Alte loszulassen, den Mut, was Neues zu wagen und das Durchhaltevermögen, um zu sagen, ich weiß, da kommen ein paar Täler der Tränen, aber am Ende haben wir was Neues und dann wird es allen besser.
Wo lassen sich da Beispiele finden? Sie erwähnen in Ihrem Buch, glaube ich, heißt er Richard Branson, einmal Platten gemacht, aber inzwischen macht er was?
Er macht Mobilfunk, er hat Getränke gemacht, er hat ganze Airlines gekauft. Warum heißt seine Firma Virgin? Weil er zu den Geschäften immer kommt wie die Jungfrau zum Kind. Er hat keine Ahnung, er hat ein gutes Gespür für Menschen und ein gutes Gespür, dass man das auch anders aufziehen könnte. Also alle anderen sind Kapitäne, er ist ein Pirat, ein Rock'n'Roller und damit verbindet er Menschen mit der gleichen Haltung in unterschiedlichen Industrien und ist damit zum Multimilliardär geworden.
Jetzt sitzen wir hier mitten in der Autoindustrie. Ja. Was soll die Autoindustrie machen?
Also die besten Köpfe zusammenschließen, auch wenn die beim Wettbewerber arbeiten. Menschen in die Unternehmen holen oder in die Happenings, die da gar nicht reingehören. Wo sind denn die Philosophen? Wo sind denn die Künstler? Wo sind denn die Musiker? Weil wenn man zusammenbringt, was nicht zusammengehört, dann entsteht wirklich was Neues. Und das ist anders als die logische Optimierung.
Das heißt, das können wir jetzt auch nicht zusammenspinnen, sondern da müssen die wirklich sich lange erstmal einschließen, um dann zu gucken, was kommt raus. Kann ja auch sein, dass nichts bei rauskommt.
Es kommt immer was bei raus. Kann sein, dass am Ende das nicht immer fruchtbar ist, aber es kommt immer was raus, was sich auf neue Gedanken bringt. Und das hilft schon mal weiter. Und das Problem ist, dass man ihn nicht auslagern kann. Ihr habt jetzt eine neue Idee und wir machen weiter wie bisher. So, es braucht einen kreativen Geist im Unternehmen. Und wenn man jetzt jahrhundertlang Optimierungseffizienzgeist gehabt hat, ist das schwer, den auszutreiben und was Neues reinzubringen. Und die Menschen, die an der Spitze sind, sind in dem System groß geworden. Das sind BWLer, Juristen, Ingenieure. Und die müssen die schwere Entscheidung jetzt treffen. Das ist schon schwierig.
Wenn Sie sagen, dass die Freigeister und Kreativen gerne übersehen werden, dann hat das doch bestimmt auch Gründe. Sie können die benennen.
Das sind freie Radikale. Die lassen sich nicht in Strukturen pressen. Gucken wir uns einmal an, wie sehen die Chefs im DAX aus. Dann sehen wir, Frauen haben offensichtlich Zutrittsverbot. Die sind alle schlank, die sind alle glatt rasiert, die sind alle rhetorisch gewandt und Marathonläufer. Die sind geklont. So, jetzt kommt einer, der ist ganz anders. Da muss man sich drauf einlassen. Das ist mühsam, das ist ein Steuerfaktor. Der ist nicht so kompatibel, wie ich gedacht habe. Und insofern haben weder die Schulen wo immer Mathe das wichtigste Fach ist und dann die Naturwissenschaften, noch die High-Potential-Trainingslager, irgendwie einen Platz, um überhaupt kreative Geister anzulocken, auszubilden und in der Organisation zuzulassen.
Das heißt, die Ja-Sager werden bevorzugt?
Ja, die klugen Ja-Sager werden bevorzugt, ja.
Und wie haben dann die Kreativen und die Freigeister eine Chance, weil sie sagen, die sind so wichtig?
Ich glaube, dadurch, dass man merkt, so geht's nicht weiter, dadurch, dass man so eine Art, ihr könnt euch hier ausprobieren, schafft, um zu sagen, und dann entsteht was Neues und indem man einen Mentor braucht, der das will. Also wir können uns nicht vorstellen, aber Paul McCartney wurde nicht als guter Musiker von seinem Musiklehrer erkannt. Wenn ich das nicht sehen will, sehe ich es nicht. Und wenn ich es fördern kann, dann passiert aber eine Menge.
Dennoch, das kann ja mit Scheitern verbunden sein und die Angst steht ja vielen im Weg. Wie lässt sich dieses Thema Angst anpacken?
Also Nummer eins, da ist unser Leben nicht auf dem Spiel. Wir sind kein Formel-1-Fahrer und kein Torero. Das hilft vielleicht schon mal. Das zweite ist, du setzt nicht alles auf eine Karte, ne? Sondern das Modell kreativer Prozesse ist Ready, Shoot, Aim. Komm, wir schießen einfach mal drauf, wie weit sind wir, ne, jetzt weg und dann korrigieren wir es. Das gelernte Prinzip ist Ready, Aim, 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 Aim,
du kommst gar nicht zum Schluss,
also bevor du überhaupt was wagst. Mhm. Und so geht's einfach nicht mehr. Und wenn man dann Nischenprojekte und so findet, um zu sagen, da sind erste Erfolge, ab dann geht's weiter.
Jetzt schreibt uns gerade Elfi und sagt, ja, es hört sich alles ganz nett an, aber die Sache ist ungleich schwieriger. War selbst Unternehmensberaterin, selbstständig spezialisiert auf die Entwicklung von Innovationen. Zu Beginn meiner Tätigkeit in den 90ern reichte ein Handschlag mit einem CEO und ich hatte einen großen Auftrag. Ärger gab's nicht. Zum Ende meiner Tätigkeit muss ich einen 30-Seiten-Antrag zum Projekt schreiben und einen genauso dicken Vertrag inklusive Geheimhaltungserklärung unterschreiben. Jede gute Idee in einem Unternehmen kann heute mit Regeln und Richtlinien unterdrückt werden. Ja. Ihre Erfahrung, was sagen Sie?
Leider war. Also wenn ich selbst die Einkaufsverhandlungen verhandeln müsste, hätten wir keinen Auftrag. Ich bin dafür auch nicht gemacht. Sand im Getriebe ist auch eine Form der Entschleunigung in Unternehmen. Das ist manchmal auch gewollt und das ist leider Usus. Ja, Punkt.
Wie damit umgehen?
Ich glaube, man muss sich da nicht verzetteln. Diese Kämpfe kann man nicht gewinnen. Man findet Unternehmen, die sind empfänglich dafür. Man findet Entscheider, sie sind empfänglich dafür. Und damit fängt man an. Und wenn die erfolgreich sind, dann geht es da weiter.
Das heißt, eine eigene Flexibilität ist erstmal ganz wichtig.
Ja, und man hat auch nur 24 Stunden, man hat auch nur ein Energiemaß. Und das zu verausgaben an Menschen, die sich nicht verändern wollen, funktioniert nicht. Bei meinen Kindern zu sagen, dass sie Zimmer aufräumen sollen und was sie anziehen sollen, funktioniert schon nicht.
Welche Erkenntnis von all den Dingen, die Ihnen ja aufgegangen sind, hätten Sie denn am liebsten früher schon gehabt?
Also wie wirkmächtig Kreativität ist. Also Gott ist ein Kreativer, der hat mal Himmel und Erde geschaffen, der war eben kein Controller. Wir wollen uns das auch nicht vorstellen, wenn Moses mit 10 Excel-Tabellen vom Berg Sinai gekommen wäre. Der Mensch ist von alle Lebewesen, und davon gibt es ja jetzt mal 8 Milliarden unterschiedliche Arten, der ist 8 Millionen, das Einzige, das die Welt verändern kann. Und diese unglaubliche Kraft und Fähigkeit, die müssen wir doch zur Blüte bringen. Wie kann man das ausblenden? Wie kann man die Welt nur mit der linken Gehirnhälfte betrachten? Das ist unmenschlich und lebensgefährdend für alle, die hier sind.
Jetzt berichten Sie auf 239 Seiten, wie wichtig der Mensch auch im Berufsleben ist. Fehler passieren, auch darüber schreiben Sie. Als Sie beim Handelsblatt waren, da brach Wirecard damals zusammen. Inwiefern wurden da Fehler gemacht?
Wir wollten es günstiger einkaufen, die Abrechnung mit Wirecard, ne, das war ein Shootingstar, den wollten wir natürlich auch fördern. Der hatte auch eine tolle Börsengeschichte, die Commerzbank fiel raus, Wirecard kam in den DAX rein, wir hatten den großen Bankengipfel, wir haben ihn eingeladen. Und was ein bisschen erschreckend ist im Nachhinein, wir haben sehr austrainierte Journalisten, auch investigative, die haben es nicht gesehen, die haben es nicht gerochen. Wir haben das Bild, was wir selber mitgemalt haben, selbst geglaubt am Ende.
Ja, der Financial Times Journalist Dan McCrum, der hat sein Leben riskiert, um den Wirecard-Skandal aufzudecken. Und er sagte, also dem Handelsblatt, dem lag alles vor, was nötig gewesen wäre, um Wirecard zu Fall zu bringen. Trotzdem hielt es die Zeitung für angebrachter, uns in die Pfanne zu hauen. Und dass Sie mit Kollegen falsch umgegangen sind, das schreiben Sie da nicht.
Ja, also ist aber so, Punkt, war ein Fehler, Punkt. Ich hoffe, die Lektionen sind geteilt, Redaktion, ne, und Management sind nochmal andere Bereiche, aber trotzdem war falsch.
Ja. Hat sich das Handelsblatt dann, haben Sie sich mit Dan McCrum getroffen anschließend?
Das ist die Redaktion, das weiß ich nicht. Ich glaube ja, weil es gab natürlich Meetings. Ich glaube, wir hatten auch zusammen Meetings. Wir haben ihn auch gefeiert am Ende, ne, für das, was dann wirklich dabei passiert ist. Aber das war deutlich später.
Denn es passt so gut zu diesem Beispiel Kreative und Freigeister,
ja,
wo Sie sagen, die werden einfach nicht gehört. Und dieser Mann wurde einfach nicht gehört.
Genau, wobei das war jetzt kein kreativer Freigeister.
Ja, aber das war ein Investigativjournalist, der seine Arbeit gemacht hat und der eine andere Meinung hatte.
Total. Das ist komischerweise, aber ahnen Sie nicht das Problem der Handelsblattgruppe. Ne? Die haben Investigative, die Ergo-Cases. Ne? Also da gibt es viele Dinge, wo man sagt, oh, man weiß, dass das schmerzhaft wird, dass das viel Ärger erzeugt, dass das juristische Verfahren nach sich zieht. Keine Angst, trotzdem volle Kraft voraus. Warum das da genau aus redaktioneller Sicht war, weiß ich gar nicht ganz genau.
Sie haben das ja hautnah miterlebt. Was haben Sie für sich persönlich für Schlüsse gezogen, wie damit umgegangen wurde, für Ihr eigenes Unternehmen anschließend?
Also die Lektionen sind gelernt, glaube ich. Das war eindeutig ein Case, wo wir gesagt haben, haben wir uns nicht mit Ruhm bekleckert. Wie konnte das eigentlich passieren? Waren wir zu nah dran? Ist oft ein Thema. So haben wir das, was wir geschrieben haben, selbst geglaubt. Haben wir das, was wir glauben wollten, auch verbreitet.
So ging es ja vielen in dem
Fall. So ging es ganz vielen. Das war natürlich auch eine große Geschichte in einem Segment, wo man dachte, das ist die Zukunft von Deutschland. Und insofern waren da die Alarmsysteme, die sonst da sind, nicht so alert, wie sie eigentlich sein müssten.
Jetzt kommt gerade noch sehr viel Post rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern, wollen wir uns gerade auch noch was vornehmen. Martin schreibt zum Beispiel, jetzt ist Frank Dobheide schon öfter mit Gott gekommen. Mich würde interessieren, ob er an Gott glaubt. Passt jetzt nicht ins Thema, aber es würde ihn einfach freuen, wenn Sie das beantworten können. Aber Ihr Buch heißt Gott ist ein... Gott ist ein Kreativer, kein Controller.
Genau, also auf jeden Fall. Wie in aller Welt soll aus nichts etwas entstehen, wenn da nicht ein kreativer Geist hinter ist, der sich zu Tode langweilt und sagt, jetzt muss aber was passieren. Und so ging's los mit der Geschichte unseres Universums und mit dem Menschen auch, weil er gesagt hat, ich baue euch, wie ich mich selber empfinde, ihr seid kreative Wesen. Und ich glaube, da gibt es irgendwas, was größer ist als wir.
Frank Dobheide bei uns in SWRs Leute. Sie haben 10 Gebote zusammengestellt für gute Führungskräfte. Ist es so einfach, die Regeln befolgen und dann wupps?
Wäre schon mal ein guter Anfang, würde ich sagen.
Was ist denn ganz besonders wichtig von den 10 Geboten?
Vielleicht 1, 2, 3. Also Maximum nicht mit Optimum verwechseln. Das ist ein Unterschied. Also wenn ich immer im roten Bereich bin, ist schnell alles leer. Nicht nur Energiequellen, Ölquellen, sondern auch die eigene. Optimal ist anders. Das heute aber nicht Management. Da ist Management nach mir die Sinnflut, à la Noah. Das Zweite, was vielleicht wichtig ist, wenn die Logik mit ihrem Latein am Ende ist, fällt dem Unsinn immer noch eine Menge ein.
Die da schön, kommt wieder die Kreativität
da
durch.
Da kommt die Kreativität durch. Viele Weltwunder, unser eigenes Leben, ganze Industrien, zum Beispiel Kartoffelchips, leben davon, dass sie aus absolutem Unsinn entstanden sind.
Können Sie vielleicht mal, Sie beschreiben das im Buch, die Kartoffelchips-Geschichte, aber können Sie vielleicht gerade mal erzählen.
Also, wir sind in New York. Ich glaube Ende 1890 irgendwie so. Da gab es das Restaurant der Stadt, das Moons, mit einem Sternekoch und der reichste Mensch der Welt, Herr Rockefeller, kam da 2-3 Mal die Woche zum Essen, weil er gerade den Central Bahnhof baute. Und immer hatte er was zu nörgeln. Diesmal auch wieder, ließ wieder den Teller zurückgeben, weil die Kartoffelscheiben zu dick waren. Da platzte also dem Chefkoch der Kragen. Er nahm die Kartoffeln, schnitt sie extra dünn, briet sie in der Pfanne so hart, dass die Gabel gar nicht mehr reinzupieken war und versalzte sie extra und setzte sie Rockefeller wieder vor. Und der fand, oh, das ist aber lecker. Ja. Und so wurden die Kartoffelchips geboren. Ami ist, glaube ich, 37 Kilo im Jahr und so. Ein 37 Milliarden Dollar Business. Hat er jetzt nichts von gehabt, aber die ist aus Wut entstanden.
Ja, könnte man sagen, das Nörgeln ist sogar für was gut, oder?
Auf jeden Fall.
Ja. Haben Sie noch ein Gebot?
Ja, bestimmt. Warte.
Sonst machen wir mit Hörerweinung weiter. Sie suchen in der Zeit aus Eichwald, schreibt uns nämlich gerade Peter. Und der sagt, ja, Kreativität wird in der Autoindustrie ausdrücklich gefördert, aber nicht jede Idee ist für andere überzeugend. Eine solche Situation wird vom kreativen Mitarbeiter häufig als Unterdrückung der Kreativität bewertet. Sie waren ja lange in der kreativen Werbebranche. Wie haben Sie das erlebt?
Also ist so. Ist sogar noch viel schlimmer, als man sich theoretisch vorstellt in der Realität. Weil man als Kreativer muss man antreten vor den Rationalisten. Also, eine Idee fängt mit der Frage an, wofür brauchen wir das? Nummer 2, wie willst du das denn überhaupt bezahlen? Nummer 3, wie viel muss ich denn dafür investieren? Nummer 4, und wie viel Geld verdienen wir damit vorher? Bevor man überhaupt angefangen hat zu denken, gibt's schon 4 Hürden, über die man drüber muss. Eine kreative Idee lässt sich leicht killen. Da braucht man 3 Worte, ist schon alt. Oder so what?
Manchmal machen wir nicht, haben wir schon immer anders gemacht.
Manchmal hilft nur Schulterzucken und dann ist eine Idee tot. Also insofern von der Ideenfindung, bis sie ins Leben zu bringen. Das ist wirklich eine lebensgefährliche Phase und da braucht eine Idee viel Schutz von allen Seiten, den sie nur geben kann.
Ein Gebot können Sie noch raushauen.
Also ich finde noch ganz gut, du sollst nicht aus Erfahrung blind werden, weil Erfahrung so ein tolles, wertvolles Wort ist. Das wird auch zelebriert in Deutschland. Das ist aber nur ein anderes Wort für Betriebsblindheit. Das heißt, ich habe Scheuklappen auf und sehe gar nicht, was rechts und links läuft. Microsoft war sehr erfolgreich, aber hat nicht gesehen, dass das Internet erfunden wurde, dass das Handy erfunden wurde, dass das Tablet erfunden wurde. Ist all an ihnen vorbeigelaufen und da ist Erfahrung manchmal ein Problem.
Ja, das hat Helmut Schmidt gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Sie sagen, Visionen sind wichtig und gut. Welche Vision haben Sie denn selbst für Deutschland?
Oh, für Deutschland?
Ja, wir machen es gleich mal ganz groß.
Also, Helmut Schmidt hat nicht recht. Wer keine Vision hat, der muss zum Arzt. Ich glaube, Deutschland hat eine eindeutige Rolle in der Welt durch unseres Perfektionistische. Wir wollen es hinkriegen. Ne? Es muss funktionieren. Wir sind kritisch, wir sind ernsthaft bei der Sache. Damit sind wir anders als alle anderen. Das wird aber in dieser Welt gebraucht, glaube ich.
Stehen wir uns aber vielleicht auf der anderen Seite auch selbst im Weg.
Ja, aber in der Kombination mit anderen, um zu sagen, es gibt für diese Art von Menschen von Problemlösungen eine Lücke. Und da können die Deutschen vorangehen. Die Deutschen haben es schon mal bewiesen, Wirtschaftswunder 1, wenn wir eins schaffen, schaffen wir auch zwei. Und wir müssen den jungen Leuten natürlich viel mehr zutrauen. Wissen Sie, so, die müssen es ausbaden, die sind aber jetzt noch nicht in den Entscheidungsgremien. Sollten die zwei Stimmen beim Wählen haben? Vielleicht. Sollten die ein Unternehmen mehr zu sagen haben? Vielleicht.
Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört, dass gerade die jungen Leute Probleme haben im Berufsleben. 3 Millionen, die ohne Ausbildung dastehen. Was sagen Sie denen?
Also Nummer eins würde ich uns beiden erstmal sagen, vielleicht ist die Ausbildung auch das Problem.
So. Nämlich?
Nämlich zu trocken, zu theoretisch, die holt sie nicht ab, die begeistert sie nicht, die interessiert sie nicht, all das will ich nicht abschieben. Normalerweise junge Leute, wenn die was haben, wofür die brennen, können die immer noch unglaubliche Kräfte freimachen. Aber wir bringen sie mit nicht zusammen. Mein Sohn wäre ein gutes Beispiel. Auf einmal hat er entdeckt, dass er in Stockholm Regisseur werden möchte und in 3 Monaten sprach er Schwedisch. Wow. So, dass er sich in den ganzen Bürokratiedschungel stellen konnte und geschafft hat. Wo kam das eigentlich her? Aus einem inneren Bedürfnis sozusagen. Und dann geht eine Menge. Also da gibt es viel zu tun. Ist jetzt nicht ganz so leicht, wie ich das sah. Verstehe ich schon, aber da ist Hoffnung.
Vielen Dank für Ihren Besuch heute Vormittag in SWR1.
Es war eine Freude.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.